Die Begegnung zwischen Petrus und Cornelius markiert einen Wendepunkt in der Ausbreitung des Evangeliums. Zum ersten Malachi wird deutlich sichtbar, dass der auferstandene Christus nicht nur der Herr der Juden, sondern der Herr aller Menschen ist. In einem römischen Haus öffnet Gott eine neue Etappe seiner Heilsgeschichte, indem Wort, Geist und Taufe in erstaunlicher Weise zusammenwirken. Wer diese Begebenheit aufmerksam betrachtet, erkennt darin nicht nur ein geschichtliches Ereignis, sondern eine bleibende Offenbarung darüber, wie Christus seine Gemeinde baut und wie er heute Menschen aus allen Völkern in seinen Leib hineinnimmt. Jesus Christus, Herr aller und Richter der Lebenden und Toten. Im Haus des Cornelius öffnet sich Petrus für einen Blick, der weit über seine bisherigen Grenzen hinausgeht. Er beginnt mit den Worten: In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Damit wird die Bühne bereitet. Vor Gott gibt es keine religiösen Sonderzonen, kein Vorrecht der Herkunft, keine letzte Sicherheit im frommen Lebensstil. Menschen, die Gott suchen, bleiben dennoch Glieder eines gefallenen Geschlechts, ihre Ehrfurcht und ihr gerechtes Handeln sind Vorboten der Gnade, nicht deren Ersatz. Darum heißt es in Römer 3,20, darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz Erkenntnis der Sünde. Das Haus eines römischen Hauptmanns wird zum Schauplatz dieser Wahrheit, nicht der fromme Jude, nicht der gottesfürchtige Heide, sondern Christus allein ist der Boden, auf dem ein Mensch vor Gott bestehen kann. Diejenigen in jeder Nation, die Gott fürchten und Gerechtigkeit üben, gehören dennoch zum gefallenen Menschengeschlecht. Gott nimmt sie an im Blick auf die Erlösung durch Christus. Ohne Christus wird kein gefallener Mensch aufgrund seiner Werke gerechtfertigt. Vor diesem Hintergrund gewinnt Petrus Verkündigung eine besondere Schärfe, das Wort, das er zu den Söhnen Israels gesandt hat, indem er ihnen das Evangelium des Friedens durch Jesus Christus verkündet hat. Der Jesus von Nazareth, der in Galiläa und Judä umherging, wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, steht jetzt in einem anderen Licht da. Gott hat ihn am dritten Tag auferweckt und als Herrn über alle eingesetzt. Paulus fasst es so, denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über die Toten als auch über die Lebenden Herr sei. Der, der sich den Schwachen zuwandte, ist derselbe, dem alle Existenz, Lebende und Tote, unterstellt ist. In dieser Einheit von Niedrigkeit und Erhöhung wird sichtbar, wie Gott herrscht, nicht durch Distanz, sondern durch einen Herrn, der unsere Geschichte geteilt hat und doch über ihr steht. Petrus bleibt aber nicht bei der Herrschaft stehen, sondern spricht von einem Auftrag, den der Auferstandene seiner Zeugen gegeben hat, und er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und feierlich zu bezeugen, dass dieser der von Gott bestimmte Richter über die Lebenden und die Toten ist. Die Evangelien lassen bereits ahnen, wie dieses Gericht aussehen wird. Jesus spricht davon, dass der Sohn des Menschen kommen und sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen wird und dass vor ihm alle Nationen versammelt werden. Am Ende der Schrift sieht Johannes einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht Himmel und Erde weichen. Der Richter der letzten Geschichte ist kein unbekanntes Wesen, sondern derselbe, dessen Stimme in den Evangelien ertönt. Dass Gott diesen Jesus zum Richter bestimmt hat, bedeutet, die letzte Beurteilung jedes Menschen steht in den Händen dessen, der unter uns gelebt, gelitten, vergeben und gerufen hat. Gerade an dieser Stelle bricht das Evangelium in seiner Zartheit und Kraft auf. Petrus fügt unmittelbar an: Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Der zukünftige Richter begegnet uns heute als Retter. Derselbe Name, vor dem eines Tages jedes Knie sich beugen wird, ist jetzt die Tür zur Vergebung. Galater 2,16 bringt es auf den Punkt, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Wer auf diesen Christus vertraut, tritt der Wirklichkeit des kommenden Gerichts nicht mit ungewisser Angst entgegen, sondern mit der Gewissheit, dass sein Urteil schon gesprochen wurde, am Kreuz, wo der Richter selbst das Gericht getragen hat. Petrus aber tat den Mund auf und sprach: In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Die Verkündigung im Haus des Cornelius lädt dazu ein, den Blick von allen äußeren Kategorien weg auf die Person Christi zu richten. An seiner Herrschaft entscheidet sich, wer wir sind, in seinem Namen entscheidet sich, ob uns Vergebung zugesprochen ist. Wer ihn als den Herrn aller sieht, braucht vor keinem anderen Richterstand mehr zu erzittern und darf zugleich lernen, Menschen nicht mehr nach Herkunft, Frömmigkeit oder Leistung einzuschätzen, sondern danach, ob sie diesem Herrn begegnet sind. Die Gewissheit, dass der kommende Richter bereits unser Retter geworden ist, schenkt eine Freiheit, in der wir ehrlich mit unserer Schuld umgehen und doch hoffnungsvoll in die Zukunft schauen können. Der allumfassende Geist, einmalige Geistestaufe und vielfältige Erfahrung. Der Bericht setzt einen entscheidenden Akzent auf den Moment, in dem Petrus noch spricht. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Das Evangelium von Jesus Christus, seinem Tod, seiner Auferstehung und der Vergebung der Sünden ist kaum ausgesprochen, da geschieht etwas, worüber später alle Anwesenden nur staunen können. Das Hören des Wortes bleibt nicht ein rein intellektueller Vorgang, es wird zum Ort, an dem Glaube entsteht. So heißt es über das Hören des Wortes des Herrn Jesus: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. In Caesarea verschmelzen Hören und Glauben zu einem Augenblick, in dem der Geist Gottes sowohl innerlich in die Herzen hineinkommt als auch äußerlich sichtbar auf die Versammelten fällt. In Apostelgeschichte 10:44 heißt es, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. In diesem Vers schließt das Hören den Glauben an den Herrn mit ein. Die Reaktion der jüdischen Begleiter unterstreicht, wie ungewöhnlich dieses Geschehen ist, und die Gläubigen, die aus der Beschneidung waren, waren erstaunt, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Was an Pfingsten als einzigartiges Zeichen über den Jüngern geschah, sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wiederholt sich jetzt in einem heidnischen Haus. Doch die Wiederholung ist nicht eine beliebige Kopie, sondern ein weiterer Schritt in einem einzigen großen Werk. Der erhöhte Christus tauft seinen ganzen Leib in den allumfassenden, lebengebenden Geist hinein. In Jerusalem werden die Juden erfasst, in Caesarea die Heiden, beide Ereignisse zusammen markieren die eine, einmalige Geistestaufe, durch die der Leib Christi in diesen Geist hineingestellt wird. Die sichtbaren Zeichen dienen vor allem dazu, den jüdischen Gläubigen zu zeigen, dass Gott keinen anderen Segen für die Heiden vorgesehen hat als den, den sie selbst empfangen haben. Dabei unterscheidet die Schrift eine doppelte Wirkweise des Geistes, ohne ihn zu trennen. Innerlich wirkt er wesentlich zum Leben, er verbindet die Glaubenden mit Christus, macht sie zu Menschen, in denen der Geist dessen wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, und schenkt ihnen ein neues Sein. Äußerlich wirkt er wirtschaftlich zur Kraft, er bekleidet mit Vollmacht zum Zeugnis, lässt Gaben sichtbar werden und befähigt zu einem Dienst, in dem Christus als Herr bezeugt wird. Im Haus des Cornelius tritt die äußere Seite stark hervor, weil Gott damit eine neue Etappe in seiner Heilsgeschichte markiert. Dennoch bleibt der innerliche, lebensschaffende Aspekt grundlegend, ohne ihn wäre das äußere Reden in Sprachen leer, ohne organische Verbindung mit Christus und seinem Leib. Wenn die Apostelgeschichte später erneut vom Fallen des Geistes spricht, knüpft sie jeweils an diese einmal vollzogene Geistestaufe an. In Samarien etwa kommt der Geist sichtbar durch das Gebet und die Handauflegung der Apostel, um deutlich zu machen, dass die samaritischen Gläubigen nicht eine eigene, von Jerusalem gelöste Gemeinschaft bilden, sondern mit dem einen Leib verbunden sind. Dass bei vielen anderen Bekehrungen kein besonderes Fallen des Geistes erwähnt wird, ist ebenso beredt. Der normale Weg des Geistes ist unspektakulär und doch tiefgreifend, durch das Hören des Wortes, den entstehenden Glauben und das stille Kommen des Geistes, der innerlich Leben gibt und nach Gottes Weisheit auch äußere Kraft schenkt. Wie aber werden sie an den Glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber werden sie hören ohne einen Prediger? Das unscheinbare Hören des Evangeliums bleibt das Tor, durch das der allumfassende Geist auch heute in Menschen hineinwirkt. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen, die aus der Beschneidung waren, so viele Petrus begleitet hatten, waren erstaunt, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Der Blick auf das Wirken des Geistes im Haus des Cornelius schützt vor zwei Einseitigkeiten, vor der Suche nach immer neuen außergewöhnlichen Erlebnissen und vor einer nüchternen Verkürzung des Geistes auf bloße Lehre. Der allumfassende Geist knüpft sich an das gehörte Wort, weckt Glauben, schenkt inneres Leben und nach seinem Ratschluss auch äußere Kraft. Wer lernt, seine Gegenwart sowohl in der stillen Vertiefung des Glaubens als auch in besonderen Momenten der Erneuerung zu erkennen, wird nicht rastlos nach Zeichen jagen, sondern in einer ruhigen Erwartung leben, dass Christus durch seinen Geist seine Gemeinde aufbaut und Menschen aus allen Nationen in seinen Leib hineinzieht. Wassertaufe und Geistestaufe, Einheit mit Christus und seiner Gemeinde. Als die jüdischen Begleiter noch staunen, zieht Petrus eine Folgerung, die in ihrer Schlichtheit weitreichend ist: Könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben wie auch wir? Der sichtbare Empfang des Geistes wird zum unwiderlegbaren Argument für die Wassertaufe. Gott selbst hat diese Menschen bereits in den Segen des Geistes hineingenommen, die Gemeinde darf ihnen deshalb das Wasser nicht versagen. Darin zeigt sich eine feine Ordnung: Die Geistestaufe ist Gottes souveränes Handeln von oben her, die Wassertaufe ist die irdische Antwort, in der das, was Gott im Verborgenen und Sichtbaren getan hat, öffentlich bezeugt wird. Der nächste Satz fasst das in eine klare Anordnung, und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Nicht ein frommer Zusatz, sondern ein Gehorsamschritt gegenüber der Realität, die Gott geschaffen hat. Im nächsten Vers befahl Petrus dann denen im Haus des Cornelius, im Namen Jesu Christi getauft zu werden. Das zeigt, dass wir sowohl auf die Wassertaufe achten sollten, die die Identifikation der Gläubigen mit dem Tod und der Auferstehung Christi bedeutet, als auch auf die Geistestaufe. Die Geistestaufe bezeichnet die Wirklichkeit der Vereinigung der Gläubigen mit Christus im Leben, was ihr Wesen betrifft, und in der Kraft, was die Ökonomie betrifft, während die Wassertaufe das Bekenntnis der Gläubigen zu der Wirklichkeit des Geistes ist. Beides ist nötig, und keines kann das andere ersetzen. Alle Gläubigen an Christus sollten in rechter Weise beides haben. Paulus beschreibt diese Realität, wenn er schreibt: Oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die in Christus Jesus hineingetauft worden sind, in seinen Tod hineingetauft worden sind? Die Taufe im Namen Jesu Christi ist nicht ein bloßes Symbol, sondern ein Hineingestelltwerden in seine Person, in seinen Tod und seine Auferstehung. Da ihr zusammen mit ihm begraben wurdet in der Taufe, in der ihr auch zusammen mit ihm auferweckt wurdet durch den Glauben an die Wirkkraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Die Wassertaufe zeigt nach außen, was durch den Geist innerlich geschieht. Die alte Existenz, vom Fleisch und von der Sünde geprägt, wird mit Christus begraben, ein neues Leben, getragen von der Kraft seiner Auferstehung, beginnt. Im Haus des Cornelius geschieht beides so eng beieinander, dass sichtbar wird: Wer den Geist empfängt, gehört Christus, wer Christus gehört, soll durch die Taufe öffentlich zu ihm gestellt werden. Gleichzeitig dürfen die Unterschiede nicht verwischt werden. Die Geistestaufe bezeichnet die Wirklichkeit der Vereinigung mit Christus im Leben und in der Kraft. Sie ist das Handeln des erhöhten Hauptes, das seinen Leib in den Geist hineintauft und so Juden und Heiden in einem Leib zusammenfügt. Die Wassertaufe ist demgegenüber die bekennende Seite, sie bestätigt, dass jemand sich diesem Christus zugehörig weiß und in seinem Tod und seiner Auferstehung seine eigene Geschichte erkennt. Beides ist nötig, keines ersetzt das andere. Eine Wassertaufe ohne die Wirklichkeit des Geistes bleibt äußerlich und kraftlos, eine Berufung auf den Geist, die keinen sichtbaren Schritt der Identifikation mit Christus kennt, bleibt unscharf und loses Bekenntnis. Im Zusammenspiel der beiden Taufen wird die Gemeinde als sichtbarer und unsichtbarer Leib Christi erkennbar, organisch eins durch den einen Geist, historisch fassbar durch das Wasser, in dem Menschen mit Christus begraben und zu einem neuen Leben aufstehen. Der Ablauf in Caesarea zeigt zugleich, dass Gott sich nicht an unsere Reihenfolgen bindet. Hier fällt der Geist vor dem Wasser, in anderen Berichten steht die Taufe am Anfang des Weges. Im Zentrum steht nicht die exakte Chronologie, sondern die Wirklichkeit: Menschen werden in Christus hineingenommen, mit seinem Tod verbunden, in seine Auferstehung hineingestellt und als Glieder seines Leibes sichtbar. Dass Juden und Heiden denselben Geist empfangen und dieselbe Taufe erfahren, offenbart eine tiefe Einheit. Es gibt nicht zwei Leiber, zwei Wege, zwei Klassen von Christen. Ein Heer, ein Glaube, eine Taufe, so fasst es später der Epheserbrief zusammen. Das Haus eines römischen Offiziers wird so zu einem leuchtenden Beispiel dafür, wie Christus durch Geistestaufe und Wassertaufe eine Gemeinde bildet, in der alle Unterschiedlichkeit unter dem Vorrang seiner Person steht. Könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben wie auch wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Dann baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Die Verbindung von Wassertaufe und Geistestaufe im Haus des Cornelius zeigt, wie eng Gottes Handeln und unser Bekenntnis zusammengehören. Der Geist stellt uns in Christus hinein, die Taufe stellt uns sichtbar zu Christus und zu seinem Leib. Wer sein eigenes Getauftsein unter diesem Blickwinkel betrachtet, entdeckt darin mehr als einen formalen Schritt, es ist Gottes Zuspruch, dass unsere Geschichte mit der Geschichte Christi verknüpft wurde. Aus dieser Gewissheit erwächst eine neue Freiheit, das eigene Leben nicht mehr als losgelösten Einzelweg zu deuten, sondern als Teil einer großen Geschichte, in der Christus durch seinen Geist und durch seine Gemeinde Menschen aus allen Völkern zu einem Leib zusammenführt. Herr Jesus Christus, du bist der Herr aller Menschen, der Gekreuzigte und Auferstandene, der Richter der Lebenden und der Toten und zugleich der Retter, der Vergebung der Sünden schenkt. In dir hat Gott Juden und Heiden zusammengeführt und durch den allumfassenden Geist einen Leib geschaffen, in den du uns ein für alle Maliachi hineingetauft hast. Danke, dass dein Geist sowohl Leben in uns wirkt als auch Kraft gibt, damit wir als Glieder deines Leibes leben können. Wo Schuld, Unsicherheit oder Trennung in unseren Herzen sind, möge dein Evangelium von der Vergebung der Sünden neu aufleuchten und jede Furcht vor dem Gericht in die Gewissheit deiner Gnade verwandeln. Stärke den Glauben, dass deine einmal vollbrachte Geistestaufe genügt und dass dein Wirken nicht von außergewöhnlichen Zeichen abhängt, sondern von deiner treuen Gegenwart in uns. Lass aus der Erinnerung an Cornelius und sein Haus die Hoffnung wachsen, dass niemand außerhalb deiner Reichweite steht und dass dein Evangelium auch heute Häuser, Städte und ganze Regionen verändern kann. Bewahre dein Volk in der Einheit des Geistes, damit dein Leib auf Erden aufgebaut wird und dein Name unter allen Völkern groß gemacht wird. Amen.